HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertags-Sonderausgabe von Himmel und Erde zu der Frage, welche Zukunft die Religion eigentlich in unserer Gesellschaft noch hat. Eine große internationale Vergleichsstudie an der Universität Münster hat jetzt gezeigt, dass in Westeuropa eine offenbar unaufhaltsame Abwendung von religiösen Bindungen stattfindet. Ein lautloses Verdunsten der Religion. Im zu Ende gehenden Jahr zeigte sich das ja auch in Rekordaustrittszahlen bei den großen Kirchen in Deutschland. Der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack hat das internationale Datenmaterial zur religiösen Bindung der Menschen ausgewertet und mit ihm sprechen wir jetzt, mein Kollege, der hr-Kirchenredakteur Lothar Bauer-Ochse und ich selbst, Klaus Hofmeister. Wir fragen, steht zu erwarten, dass die Religion eines nicht fernen Tages ganz aus dem Bewusstsein der westlichen Gesellschaft verschwindet? Herr Professor Pollack, Sie sind international wahrscheinlich zurzeit der Soziologe, der am besten überblicken kann, wie es um die Religion in der Moderne steht. Nun schreibt man als Wissenschaftler nicht hunderte Seiten einer solchen Studie, um sie am Ende in einem Satz zusammenzufassen. Aber dennoch, wenn Sie für uns einen Strich drunter ziehen, wie steht es um die Religion?
In modernen Gesellschaften eher nicht so gut. Also wenn wir jetzt uns Westeuropa anschauen, dann ist der Trend eigentlich eindeutig. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Regionen, wo man beobachten kann, dass Religion an Bedeutung gewinnt.
Das heißt, Religion verliert an Bedeutung, sagen Sie, Professor Pollack, in Westdeutschland. Was ist das für ein Verlust?
Er zeigt sich vor allen Dingen darin, dass Religion für viele Lebensbereiche nicht mehr so von Bedeutung ist, wie das früher der Fall war. Also wegen mir dafür, wie man sich politisch orientiert oder welche Stellung man zur Kindererziehung einnimmt. Das kann man heutzutage sehr wohl auch ohne Religion betreiben. Und das war schon immer so. Aber die Tendenz, dass man das gewissermaßen ohne Rückgriff auf Religion betreibt, die nimmt zu.
Ein Stichwort in den Ergebnissen Ihrer Studie lässt aufhorchen. Sie sagen, die Abnahme des kirchlichen Bestandes in Westeuropa erscheine Ihnen alternativlos. Was meinen Sie damit?
Das ist eine ganz empirische Aussage. Also auf der theoretischen Ebene muss man natürlich sagen, es gäbe sehr viele Faktoren, die auch einen religiösen Aufschwung bewirken könnten. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, man kann hingucken, wo man will. Ja, es gibt in Osteuropa Ausnahmen, aber in Westeuropa muss man das so generell sagen, eigentlich in allen Ländern, selbst in so hochkatholischen Ländern wie Irland oder Spanien oder auch in Italien, haben wir Prozesse des Abbruchs. Und wenn man sich das über Jahre und Jahrzehnte hinweg anschaut, dann muss man sagen, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Wenn man darüber hinaus nochmal bedenkt, dass viele derjenigen, die zur Kirche gehen oder der Kirche angehören, überaltert sind, dann muss man sagen, das kann man ausziehen. Es wird ganz klar irgendwann mal dazu kommen, dass die Zahl weiter zurückgeht und es gibt ganz, ganz schwache Gegentendenzen.
Sie diagnostizieren also einen Rückgang religiöser Bindungen, der ist schleichend, der ist alternativlos, wie Sie uns gerade erläutert haben. Und wir und Sie wollen natürlich wissen, woran liegt das? Als Soziologe sind Sie jetzt weniger an den individuellen Umständen des einzelnen Gläubigen oder Nichtgläubigen interessiert, sondern Sie interessieren sich für die sozialen Bedingungen. Welche sozialen Bedingungen sind es? Was sind sozusagen die Vitalitätskiller von Religion? Da gibt es einen, der uns besonders interessant oder auch konkret erschien. Es ist die moderne Freizeit- und Unterhaltungskultur. Wie ist da der Zusammenhang?
Man kann sagen, also viele Menschen verstehen sich möglicherweise als kirchlich gebunden, als religiös, auch in Westdeutschland. Immerhin ungefähr 70% gehören den Kirchen an. Aber trotzdem beobachten wir, dass die Zahlen zurückgehen. Und das ist doch erklärungsbedürftig. Und zwar hängt das in unseren Augen sehr stark damit zusammen, dass Menschen sagen, also eigentlich bin ich zum Beispiel ein Kirchgänger. Ich gehe eigentlich, so zwar nicht jeden Sonntag, aber ziemlich häufig zur Kirche. Und auf einmal beobachten sich die Menschen dabei, dass sie das doch nicht tun. Und woran liegt das? Und wir haben danach gefragt in verschiedenen Untersuchungen. Und der wesentliche Grund ist, ich habe anderes zu tun. Ja, und das ist die Begründung dafür. Und man kann nicht sagen, dass die Menschen nun jetzt auf einmal areligiös geworden sind oder dass sie auf einmal die Kirche massiv kritisieren, das machen sie gelegentlich auch, aber dann gehen sie vielleicht trotzdem zum Gottesdienst. So, und was uns da aufgefallen ist, ist dies, dass gewissermaßen die Aufmerksamkeit abgezogen wird von den religiösen kirchlichen Ritualen, weil anderes wichtiger ist.
Das, was da wichtiger ist, das ist ja zum Beispiel eben im Freizeitbereich der Sport. Das ist zum Beispiel der Fußball, der ja unglaublich viele Menschen auch bindet und fasziniert. Und man hat ja immer wieder mal darüber nachgedacht, ob nicht auch in diesem Bereich der Freizeitkultur, also gerade beim Fußball, auch viele Dinge geschehen, die früher im Grunde von der Kirche auch geliefert wurden. Starkes Gemeinschaftsempfinden, Außeralltäglichkeit, also eine besondere Feierlichkeit auch. Hat unser Freizeitverhalten, also zum Beispiel der Fußball, die religiösen Funktionen der Kirchen im Grunde geerbt inzwischen?
Also an vielen Stellen kann man das beobachten, dass es Bereiche in der Gesellschaft gibt, die quasi religiöse Funktionen wahrnehmen. Also im Fußball, ein gutes Beispiel, ja, Vergemeinschaftung, Enthusiasmus, auch bestimmte Rituale. Das gibt es aber eben auch in der Kunst, auch in der Literatur oder möglicherweise auch in der Sexualität. Da haben wir auch diese Formen einer quasi religiösen Funktionserfüllung, dass man gewissermaßen den Alltag überschreitet und dass da an anderen Stellen tatsächlich auch religionsähnliche Funktionen wahrgenommen werden.
Vermissen die Menschen, die sich sozusagen von der institutionalisierten Religion dann abwenden, vermissen die etwas oder ist das dann eigentlich, spielt gar, plötzlich gar keine Rolle mehr, ohne dass man es eigentlich merkt?
Also wir haben danach gefragt, ob diejenigen, die aus der Kirche austreten, das deswegen tun, weil sie nach etwas anderem Religiösen suchen. Also das war die konkrete Fragestellung. Und da muss man sagen, der Grund, aus der Kirche auszutreten, weil man sozusagen nach etwas anderem Religiösen sucht, der wird nur sehr schwach bejaht. Aber es gibt einen anderen Punkt, der doch nicht ganz unwichtig ist. Viele Menschen treten nicht leichten Herzens aus der Kirche aus. Sie fühlen da eine Verbundenheit, die sehr stark auch familiär bedingt ist. Also wenn sie aus der Kirche austreten, dann ist das zugleich auch ein Ausstieg aus der Familientradition. Insofern würde ich sagen, vielleicht vermissen viele Menschen doch etwas. Oder zumindest kann man sagen, dass der Kirchenaustritt nicht etwas ist, was einfach leichtfertig vollzogen wird, sondern da gibt es schon auch Schmerzen und auch vielleicht sogar sowas wie ein Heimweh nach etwas Verlorenem, was man aber eben für sich selber als nicht mehr so wichtig ansieht.
Das heißt, die große Mehrheit bleibt eigentlich noch in der Kirche, auch wenn Religion, wie Sie es gesagt haben, Herr Professor Pollack, nicht mehr ein wichtiges Thema ist, an den Rand gedrängt wird. Aber wenn dann Menschen doch aus der Kirche austreten, ist das dann doch mit einer starken inneren Auseinandersetzung verbunden?
Ich würde sagen, in der Regel ja. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die das zeigen, dass man also sich den Kirchenaustritt schwer macht. Und oft ist es so, dass es Perioden der Annäherung an die Kirche gibt, zum Beispiel, wenn ein naher Verwandter oder so, vielleicht sogar der Vater oder die Mutter stirbt, dann erlebt man Kirche auf neue Weise, dann gibt es wieder auch Phasen der Distanzierung, dann manchmal auch Ärger. Das ist so ein Hin und Her und der Kirchenaustritt steht oft erst an letzter Stelle und wird dann nach vielen Jahren, manchmal nach Jahrzehnten, wirklich vollzogen. Aber man kann nicht sagen, dass da gewissermaßen die Menschen, also überhaupt keinen Bezug zur Kirche haben, sondern das ist eben eine mittlere Verbundenheit, die ganz typisch ist. Keine Hochverbundenheit, keine Leidenschaft sozusagen in religiösen Fragen. Und daher kann diese Verbundenheit eben auch immer mal belastet werden.
Herr Professor Pollack, Sie fragen sich, warum es diesen schleichenden Abschied von der Religion in westlichen Gesellschaften gibt. Und ein wichtiger weiterer Faktor, den Sie nennen, ist mit dem Stichwort Individualisierung verbunden. Warum geht das eigentlich gerade zulasten der Religion?
Das finde ich eine sehr interessante Frage, muss ich sagen. Also wir haben uns das auch gefragt, denn es gibt eine ganze Reihe von Theorien, die genau das Gegenteil behaupten. Die sprechen von religiöser Individualisierung. Also man kann sozusagen auch innerhalb des religiösen Feldes sich individualisieren. Und das ist auch der Fall. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann kann man doch auch feststellen, dass Individualitätswerte, wie zum Beispiel das Leben genießen, oder ich bestimme selber über mein Leben. Oder ich möchte mich selber verwirklichen. Dass solche Individualitätswerte in einer gewissen Spannung zu religiösen und kirchlichen Bindungen stehen. Und die Frage, die dahinter steht, lautet natürlich, wie kommt das, dass es diese Spannung gibt? Und wahrscheinlich hängt das sehr stark damit zusammen, dass Religion doch auch davon lebt, nicht nur, aber sehr stark davon lebt, dass sie in Gemeinschaften vollzogen wird.
Aber es gibt doch auch nach wie vor viele Formen von Spiritualität, gerade auch im Bereich der Esoterik, wo ja Individualität im Grunde ganz groß geschrieben wird. Beobachter haben ja lange Zeit gesagt, die Religion entwickelt sich zu so einer Art Supermarkt und der Einzelne geht in diesen Markt und sucht sich das raus, was ihm gut passt, ihm gut gefällt. Das sehen Sie aber jetzt nicht mehr so. Doch,
das sehe ich nach wie vor so. Also unbedingt, es gibt diese Tendenz und sie nimmt auch nicht ab. Sie ist nicht stark. Aber sie ist vor allen Dingen bei Höhergebildeten, auch bei Menschen mittlerer Einkommens- oder höhere Einkommensgruppen verbreitet, bei Jüngeren, bei Städtern. Also das sehe ich sehr wohl. Man muss aber sagen, das ist eine bestimmte Art von Religiosität oder Spiritualität. Und diese Religiosität ist nicht unbedingt durch intensive Bindung charakterisiert. Sondern was wir herausgefunden haben, ist dies, dass viele Menschen sich als spirituell definieren und da auch mal also bestimmte Praktiken vollziehen, gewissermaßen, weil sie das ausprobieren wollen, weil sie neugierig sind, aber dass sie sich daran wirklich innerlich binden, das passiert bei einigen, das ist aber eine absolute Minderheit. Und typisch für diese Art von Religiosität ist, dass sie fluide ist, dass sie schwankend ist und dass sie, und das ist wichtig, wenig Auswirkungen auf die Art der individuellen Lebensführung hat.
Wir haben darüber gesprochen, Herr Pollack, unter welchen sozialen Bedingungen Religion verschwindet, was ihre Vitalität schwächt und auslöscht. Wir haben zwei Faktoren gleich diskutiert. Die sozialen Bedingungen sind also das Wichtige für Religiosität. Andererseits hört man ja manchmal, der Mensch ist aber doch vielleicht unheilbar religiös. Er wird sich dann auch letztlich unter diesen Umständen, in denen wir leben, Freizeitgesellschaft und so weiter, als religiöser Mensch behaupten. Glauben Sie, dass das so ist, dass der Mensch unheilbar religiös ist?
Also man könnte ja die These aufstellen, der Mensch ist unheilbar religiös, der Mensch braucht sowas wie Kunst und Literatur, also eine sportliche Betätigung gehört zu jedem Menschen dazu. Und wenn man sich das anschaut, viele Menschen kommen eben ohne Sport aus, viele Menschen kommen ohne Kunst aus und es gibt eben auch Menschen, die ohne Religion auskommen. Und es gibt ganze Landstriche, also wegen mir, wenn wir an Ostdeutschland denken, dann ist es die Mehrheit, die von sich selber sagt, sie brauchen Gott nicht, Religion bedeutet ihnen nichts. Und ich würde das zunächst mal auf dieser Ebene behandeln. Ich würde sagen, empirisch müssen wir konstatieren, es gibt Menschen, die von sich sagen, sie brauchen keine Religion.
Und das vererbt sich dann sogar. Also auch wie die Religiosität, an der man hängt, von der Familie her, haben wir ja eben gesprochen, wo Sie sagen, man tut sich schwer auszutreten, dann kann sich auch so eine Konfessionslosigkeit im Grunde vererben?
Vererben insofern, als dass sie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und wenn man erstmal den Bezug zu religiösen Wissensbeständen, zu religiösen Praktiken verloren hat, ist es sehr schwer, den wieder aufzubauen. Also Religion ist eben auch ein Kulturgut, ist auch eine kulturelle Praxis und gar nicht so einfach einzuüben. Und da gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erstmal erfüllt sein müssen, bevor man sich darauf einlässt.
Herr Professor Pollack, Ihre Grundthese dieser neuen Untersuchung lautet, die soziale Bedeutung von Religion wird schwächer, der kirchliche Bestand in Westeuropa schwindet. Und das ist zwar ein lautloser, aber auch ein alternativloser Prozess. Sie sagen aber auch, es gibt Faktoren, die durchaus dann wiederum für eine Stärkung des religiösen Lebens sorgen. Und zwar dann zum Beispiel, wenn sich religiöse Identitäten mit politischen, wirtschaftlichen oder nationalen Interessen verbinden. Wie können wir uns das vorstellen?
Also gute Beispiele dafür sind Irland oder auch Polen oder auch Kroatien. Und da sehen wir jedes Mal, dass Religion dann eine besondere Rolle spielt, wenn sie verbunden ist mit Interessen an der nationalen Selbstbehauptung gegenüber Überfremdungsversuche von außen. Also denken wir an Polen in der Zeit des Kommunismus. Da spielt eben die katholische Kirche deswegen eine so große Rolle, weil sie die Bastion für die Aufrechterhaltung der polnischen nationalen Identität ist. Und diese Verbindung zwischen religiöser Funktionsorientierung und nationalen Interessen, die kommt der Religion, den Religionsgemeinschaften, der religiösen Verbundenheit zugute.
Wäre denkbar, Herr Professor Pollack, dass das zum Beispiel auch in einem Land wie Deutschland wieder mal passiert?
Kaum. Es gibt Gelegenheiten, wo auf einmal, zum Beispiel wenn deutsche Soldaten im Ausland sterben, dass dann solche, ich sage mal, zivil-religiösen Funktionen durch die Kirchen wahrgenommen werden und auf einmal ist die Kirche gefragt. Und da ist sie sozusagen nicht nur Kirche, sondern sie ist irgendwo auch eine öffentliche Institution, wenn also wegen mir Bestattungsfeiern durchgeführt werden. Aber das ist eher marginal, eher gelegentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sozusagen zentral eine Rolle spielt und vor allen Dingen deswegen nicht, weil wir in einer modernen Gesellschaft leben, wo es unterschiedliche Funktionsbereiche gibt und wo die einzelnen Bereiche der Gesellschaft nach unterschiedlichen Codes und Prinzipien funktionieren. Und weil das so ist, würde ich sagen, ist es sehr schwer, diese Verbindung zwischen Religion und Politik zum Beispiel oder Religion und Demokratie wieder zu installieren. Und es würde an vielen Stellen sogar den Kirchen eher schaden, wenn sie das tun würden. Weil viele Menschen darauf bestehen, dass Politik und Religion, Staat und Kirche getrennt sein sollen. Und das ist ein Ausdruck dieser, ja, wie Soziologen sagen, funktionalen Differenzierung.
Ist ja auch die Frage, wie nachhaltig so etwas ist, wenn sozusagen religiöse Institutionen mit politischen oder nationalen Interessen irgendwie versuchen, so ein Bündnis zu schließen. Sie sagen, das stärkt zwar, führt vielleicht zu so einer religiösen Aufladung, Wiederbelebung, aber ist das nachhaltig?
Genau, das ist eben oft nicht nachhaltig. Also man kann es sogar in Polen beobachten, also in diesem hochkatholischen Land, wo 95% der Bevölkerung katholisch sind, wo man ein guter Pole ist, wenn man katholisch ist. Und zugleich sagen die Menschen dann, wenn die kirchlichen Repräsentanten zum Beispiel in die staatliche Gesetzgebung versuchen einzugreifen oder wenn sie Wahlempfehlungen aussprechen, dass sie darauf bestehen, dass Kirche und Staat getrennt sein sollen. Und die katholische Kirche in Polen hat nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, also nach 1989, versucht sehr stark, in das politische Leben, in die Wahlentscheidung der Bürger, Regierungsentscheidungen einzuwirken. Und das hat unter anderem dazu beigetragen, dass das Vertrauen in die Kirche stark zurückgegangen ist. Also direkt nach 1990 haben wir einen starken Vertrauenseinbruch, trotz dieser Bindung ja, an die Kirche in der polnischen Bevölkerung, einen Vertrauenseinbruch, der dann so langsam wieder aufgefangen werden konnte. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass man diesen Trennungsgrundsatz zwischen Politik und Religion verletzt da.
Wir würden es ja vermutlich auch als Missbrauch der Religion empfinden, wenn wir an einen Schulterschluss denken, wie in Russland, der Präsident mit der orthodoxen Kirche, und umgekehrt eben auch als übergriffig, wenn die Kirche sich zu stark einmischt politisch.
Genau, wir würden das als, im Grunde genommen als eine Überdehnung ja, des Kompetenzanspruches der Kirchen interpretieren. Und man muss sagen, dass Kirchen gut beraten sind, diese Erwartungen ernst zu nehmen, weil sie, wenn sie gewissermaßen als quasi staatliche Institutionen handeln, also als quasi politische Institutionen handeln, den Eindruck erwecken, als ob sie auf der anderen Seite der Bevölkerung stehen würden. Also als ob sie gewissermaßen die Interessen und Bedürfnisse der Menschen auf der Straße verraten und gewissermaßen stärker im Interesse von Herrschaftsinstitutionen handeln. Und das bekommt der Kirche nie gut.
Ihre These ist im Grunde, Religiosität schwindet, mindestens in Westeuropa, als unumkehrbarer Trend, Herr Professor Pollack. Aber man hat den Eindruck, so einen kleinen Hoffnungsschimmer für religiöse Institutionen, speziell die Kirchen, gibt es dann doch, und zwar so unter dem Stichwort Gemeinschaft. Sie sagen, wenn Einzelne in eine religiöse Gemeinschaft eingebunden sind, dann gewinnen auch religiöse Vorstellungen eine Überzeugungskraft. Können Sie uns diesen Zusammenhang nochmal erklären?
Also der Gedanke, dass man gewissermaßen dann in seiner religiösen Überzeugung gestärkt wird, wenn man in Gemeinschaften agiert, hängt unter anderem damit zusammen, dass der Einzelne, dass es dem Einzelnen gar nicht so leicht fällt. Solche Vorstellungen wie, da gibt es einen Gott, der es gut mit mir meint, oder Gott hat die Welt geschaffen, oder ja, Gott steht für das Gute und das Gerechte in der Welt. Solche Gedanken aufrechtzuerhalten. Um solche Gedanken überhaupt denken zu können, braucht man auch die Bestätigung von anderen, die ähnlich denken. Insofern ist die Gemeinschaft für den individuellen religiösen Glauben sehr wichtig. Also man braucht die Unterstützung der anderen. Auf der anderen Seite wollen viele Menschen auch einfach nicht untergehen in der Gemeinschaft. Sie wollen möglicherweise sich schon auch gemeinschaftlich integrieren, aber sie wollen ihren Anspruch auf individuelle Autonomie auch in der Kirche, auch in den Kirchgemeinden nicht aufgeben. Und insofern müsste diese Einbindung in Gemeinschaften, in Kirchgemeinden, in religiöse Gemeinschaften verbunden sein mit der Akzeptanz der individuellen Selbstständigkeit auch in religiösen Fragen.
Wie ist das? Sind Menschen heute überhaupt auf der Suche nach so einer Gemeinschaft? Wir haben ja eben über die Individualisierung gesprochen. Gibt es da überhaupt genug Leute, die sich in dieser Hinsicht dann für den Weg zur Religion wieder interessieren?
Also ich würde das auch eher skeptisch sehen. Also die meisten Menschen haben ja doch eher die Tendenz, ihre individuellen Interessen zu verwirklichen, sei es im Freizeitbereich, in der Familie oder aber eben auch im Beruf. Und dass man nun jetzt nach Gemeinschaft sucht. Also Gemeinschaften müssen selbstgewählte Gemeinschaften sein. Das ist die erste Bedingung. Und meistenteils findet man das in der Bekanntschaft, also im näheren Umkreis. Und da braucht man eigentlich nicht vorgeformte Gemeinschaften, seien es nun Gewerkschaften oder seien es Kirchen.
Wir sprechen gerade schon über Gemeinschaften und da ist der Schritt natürlich zur Institution Kirche nicht weit. Sie haben in Ihren Forschungen festgestellt, dass wir ja einen schleichenden und alternativlosen Prozess des Bedeutungsverlustes von Religion erleben. Im Grunde scheinen, wenn man das, was Sie sagen, ernst nimmt, die Kirchen relativ machtlos zu sein gegen diesen Trend.
Also ich glaube, dass man das konstatieren muss. Die Kirchen sind diesem gesellschaftsübergreifenden Trend doch weitgehend ohnmächtig ausgeliefert. Und dass man eine so scharfe Aussage treffen kann, hängt auch damit zusammen, dass man sehen kann über die letzten Jahrzehnte, wie die Kirchen sich verändert haben. Die Kirchen sind dialogischer geworden, sie sind gesellschaftsoffener geworden. Sie nehmen die Bedürfnisse der religiösen Individuen sehr ernst und sie wollen auf sie reagieren. Und obwohl sie sich sozusagen so stark auf die moderne Gesellschaft, auf die Individuen in dieser Gesellschaft eingelassen haben, ist der Trend zur Abkehr von den Kirchen durch die Kirchen selber nicht gestoppt worden. Und ich würde sagen, man muss daraus die Konsequenz ziehen, dass es da Veränderungsprozesse in modernen Gesellschaften gibt, die einfach stärker sind als das Handeln der Kirche.
Und das heißt, man kann sich auch, oder Kirchenleute könnten sich im Grunde auch entspannen, denn häufig wird ja noch die Vergangenheit, die vollen Kirchen als Maß für gelungenes Christsein hierzulande genommen.
Ja, ich würde auch sagen, das ist, also diese soziologische Aussage hat eine seelsorgerliche Funktion. Man könnte sich entspannen, man könnte sich auch beruhigen, man könnte an bestimmten Stellen sagen, also wir können vielfach nichts tun, wir können sozusagen diesen Trend können wir nicht umkehren. Aber natürlich wollen das die Vertreter der Kirche nicht. Sie wollen eben sozusagen gegen den Trend wachsen. Und damit überfordern sie sich zum Teil selbst.
Sie wollen ja aber auch als wichtige gesellschaftliche Stimme präsent bleiben. Also dieser individuelle Bedeutungsverlust von Religion, bedeutet der auch, dass die Kirchen sich darauf einstellen müssen, dass ihre ethischen Positionen, ihre inhaltlichen Positionen in der Gesellschaft auch nicht mehr mehrheitsfähig sind auf lange Sicht?
Also das ist ein Trend, den ich seit Jahren beobachte. Man sieht gewissermaßen, wie die Mitglieder weniger werden, wie immer weniger sich kirchlich engagieren. Es gibt ganz leichte Gegentendenzen, wie mir beim Weihnachtsgottesdienst zum Beispiel, wo es ein bisschen mehr werden. So, man sieht diese Abbruchsprozesse. Und dann würde ich sagen, ist eine typische Reaktion von Pfarrern, aber auch vor allen Dingen von kirchlich Verantwortlichen in höheren Rängen, die, dass man sagt, aber wir sind doch gesellschaftlich, politisch, sozial von Bedeutung. Und das stimmt auch. Da sind sie stark nachgefragt und sie spielen nach wie vor in der Öffentlichkeit eine starke Rolle, können ihre Positionen auch in die Öffentlichkeit vermitteln. Ich bin nicht ganz sicher, inwieweit das sozusagen eine kompensatorische Funktion hat, aber ich würde sagen, man sollte darauf auch nicht verzichten, denn für die Kirchenmitglieder und für diejenigen, die sich für Kirche interessieren, ist es wichtig, dass die Kirche eine sozial anerkannte Institution ist.
Herr Professor Pollack, in den 60er Jahren oder seit den 60er Jahren galt ja eigentlich in der Soziologie als ausgemacht, dass Religion sozusagen mit fortschreitender Säkularisierung verschwindet. Dann gab es eine Zeit lang, da sprach man von der Wiederkehr der Religion. Jetzt sagen Sie, war alles nichts mit der Wiederkehr der Religion. Es bleibt dabei, dass sozusagen in der modernen Gesellschaft Religion verschwindet.
Ich würde nicht weit gehen zu sagen, dass sie verschwindet, aber dass sie an Bedeutung abnimmt. Und die Tatsache, dass man so lange über die Wiederkehr der Religion, die Wiederkehr der Götter gesprochen hat, würde ich vor allen Dingen darauf zurückführen, dass Religion als ein Konfliktfaktor im politischen und im internationalen Leben deutlich geworden ist. Man sieht sozusagen, welche Mobilisierungskraft von Religionen, von religiösen Identitäten ausgehen kann. Und das muss man natürlich konstatieren, dass weltweit, gerade wenn man an den Islam denkt, also dass Religion ein politischer Faktor ersten Ranges ist. Und diese Tatsache, denke ich, hat vor allen Dingen in meinen Augen zu diesem Missverständnis geführt, als ob es eine Rückkehr der Religionen gibt. Man kann sie auf der Individualebene, also wenn man die Menschen befragt, kaum oder gar nicht beobachten. Aber man kann sie beobachten in der öffentlichen Berichterstattung, in der Aufmerksamkeit für Religionen durch die Politik und an anderen Stellen.
Was wird denn ganz konkret übrig bleiben, Herr Professor Pollack, wenn Sie mal in die Zukunft schauen? Das ist für einen Soziologen natürlich prinzipiell unmöglich. Aber welchen Ort hat die Religion in der Gesellschaft zum Beispiel Deutschlands in, sagen wir, 30, 40 Jahren?
Es wird so ähnlich sein wie heute. Die Bedeutung wird ein wenig geschrumpft sein. Es wird weiter die Konflikte geben zwischen Zuwanderern und der einheimischen Bevölkerung. Es wird weiterhin so sein, dass an bestimmten Stellen auch religiöse Aufbrüche zu verzeichnen sind. Das kann man ja beobachten, wie mir beim Weltjugendtag oder bei den Kirchentagen oder auch im Bereich von Spiritualität. Aber der Gesamttrend, würde ich sagen, der wird wahrscheinlich bleiben. Es wird insgesamt die Bedeutung von Religion eher zurückgehen.
Das war der Religionssoziologe Detlef Pollack im Gespräch mit den hr-Kirchenredakteuren Lothar Bauer-Ochse und Klaus Hofmeister über das lautlose Verschwinden der Religion in einer Sonderausgabe von hr-Info Himmel und Erde.